SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Wanzen in einem Genfer Hotel. Die Gespräche zum iranischen Atomprogramm wurden möglicherweise abgehört. Die Bundesanwaltschaft ermittelt.
Mutmaßliche Cyberspionage in der Schweiz ist ein wichtiges Thema, auch für die Bundesanwaltschaft. Und das ist ein Fall, der uns große Sorgen macht.
Um Überwachung ging es heute auch im Ständerat. Konkret darum, was der Nachrichtendienst alles dürfen soll und wer ihn dabei kontrolliert. Und Ausbau in die Tiefe. In Bern soll weit unter dem Boden ein neuer Bahnhof entstehen.
Hier in Bern brauchen wir primär jetzt Platz für die Kundinnen und Kunden, für den Zugang zu den Zügen, für dann in die Stadt zu gehen und so weiter und so fort.
Wir stellen das Gigaprojekt vor und sprechen darüber im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Ein bekanntes Genfer Luxushotel ist offenbar Opfer von internationaler Cyberspionage geworden. Brisant. In dem Haus fanden Verhandlungen statt zwischen dem Iran und den 5 UNO-Vetomächten plus Deutschland. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ist nun aktiv geworden. Die Details hat Inlandredaktorin Nicoletta Cimino.
Die Bundesanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet. Das bestätigt deren Sprecher André Marti gegenüber Radio SRF.
Die Bundesanwaltschaft hat in der Tat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen politischen Nachrichtendienstes in der Schweiz eröffnet. Das Verfahren wird gegen unbekannte Täterschaft geführt.
Zudem habe die Bundesanwaltschaft am 12. Mai auch eine Hausdurchsuchung im betroffenen Hotel in Genf durchgeführt und diverses IT-Material beschlagnahmt. Ob auch Personen festgenommen wurden, wollte die Bundesanwaltschaft nicht kommentieren. Wie bei Delikten üblich, die international politische Folgen haben könnten, hat der Bundesrat den Bundesanwalt für das Strafverfahren ermächtigt. Das Verfahren steht im Zusammenhang mit einem Leck bei der russischen IT-Sicherheitsfirma Kaspersky. Kaspersky untersuchte daraufhin tausende Hotels nach Spuren von Cyberspionage. Nur in 3 Hotels wurde man fündig und in allen 3 dieser Hotels hatten in der Vergangenheit Atomverhandlungen mit Iran stattgefunden. Gemäß Kaspersky war es mit Hilfe dieses Virus möglich, alle Gespräche innerhalb des Hotels abzuhören sowie die Computer auszuspionieren. Auch die Lifte und die Alarmanlagen sowie die Rezeption seien davon befallen gewesen. Der Fall sei gravierend, sagt André Marti.
Mutmaßliche Cyberspionage in der Schweiz ist ein wichtiges Thema, auch für die Bundesanwaltschaft. Und das ist ein Fall, der uns große Sorgen macht.
Wer hinter der Cyberspionage steht, ist nicht bekannt. Berichte des Wall Street Journals, wonach Israel verdächtigt wird, werden von der Bundesanwaltschaft nicht kommentiert.
Ja, und auch Israel selber weist sämtliche Anschuldigungen weit von sich. Fredrik Steiger, ist dieses Dementi glaubwürdig?
Nicht unbedingt, denn solche Dinge werden ja in aller Regel nicht zugegeben. Die Frage, die man stellen muss, ist, warum sollte Israel das tun? Man weiß auf der einen Seite, das israelische Interesse am Verlauf der Atomverhandlungen ist groß, aber man weiß auch, dass bei diesen Verhandlungen letztlich fast nichts wirklich geheim ist. Es gibt dafür einfach zu viele Beteiligte, Politiker, Diplomaten, Atom- und Rüstungsexperten von 7 Ländern, vom Iran und von den UNO-Vetomächten plus Deutschland. Das sickert früher oder später einfach alles durch.
Gibt es denn bei der Vorgehensweise gewisse Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass es möglicherweise doch Israel war?
Die verwendete Schadsoftware ist laut Experten für Cybersicherheit relativ komplex. Das schließt aus, dass es einfach irgendwelche Amateur-Hacker waren, die das Ganze inszenierten. Es muss jemand gewesen sein mit beträchtlichen Mitteln, also zum Beispiel ein Staat. Und was man natürlich weiß, ist, dass Israel im Informatikbereich ein sehr fortgeschrittener Staat ist.
Was bedeutet dieser mutmaßliche Abhörangriff denn nun für die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm? Dieses befindet sich ja sozusagen in der Endrunde.
Vermutlich ist die Bedeutung letzten Endes nicht allzu groß, denn niemand dürfte etwas erfahren haben, was er nicht ohnehin schon wusste oder was er nützen könnte, um die Gespräche zu sabotieren. Außerdem, solche Abhörangriffe wie dieser sind ja nicht einzigartig. Es gab immer wieder bei der UNO in Genf, bei der UNO in New York, bei der UNO in Wien, bei wichtigen Konferenzhotels solche Lauschangriffe, Abhörangriffe. Früher mit klassischen Wanzen und Mikrofonen, heute eher mit Infiltrationssoftware. Die Methoden haben sich geändert, aber das Prinzip bleibt gleich.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Fredrik Steiger, bei Radio SRF zuständig für internationale Sicherheitsfragen. Und nun zu weiteren Meldungen des Mittags mit Bettina Studer.
Der Schweizer Nachrichtendienst soll künftig Telefone abhören, Abhörgeräte anbringen und in Computer eindringen dürfen. Dem hat der Ständerat im Grundsatz zugestimmt mit 37 gegen 2 Stimmen. Der Ständerat will auch die Überwachung von Internetleitungen zwischen der Schweiz und dem Ausland erlauben. Ein Vorstoss aus der SP wollte dies verhindern, weil es zu einer indirekten Überwachung von tausenden Internetnutzern führen könne. Das Nachrichtendienstgesetz regelt, was der Geheimdienst überwachen darf, wer ihn kontrolliert und wer die Überwachung erlaubt. Nestlé geht in Indien juristisch gegen das Verkaufsverbot der Maggi-Fertignudeln vor. Man habe den Obergerichtshof in Mumbai angerufen, teilte der Nahrungsmittelkonzern mit. Die indischen Gesundheitsbehörden hatten es Nestlé letzte Woche verboten, weiterhin Fertignudeln herzustellen und zu verkaufen. Dies nachdem in einigen Proben zu hohe Bleiwerte festgestellt worden seien. Nestlé hingegen sagt, die Grenzwerte würden eingehalten. Die Nudeln könnten bedenkenlos gegessen werden. In Polen hat Ministerpräsidentin Ewa Kopacz drei Minister und den Parlamentspräsidenten zum Rücktritt veranlasst. Die Regierungschefin will damit versuchen, das Vertrauen in ihre Regierung wiederherzustellen, 4 Monate vor den Parlamentswahlen, bei denen der Partei von Kopacz eine Niederlage droht. Einer der Gründe für das geringe Vertrauen in die Regierung ist eine Abhöraffäre, die bereits vor einem Jahr bekannt wurde. Der UNO-Vermittler für das ostafrikanische Land Burundi legt sein Amt nieder. Das sagt ein Sprecher der örtlichen UNO-Mission, ohne einen Grund zu nennen. Der Vermittler war zuletzt kritisiert worden. Die Opposition zweifelte seine Unabhängigkeit an. In Burundi gibt es seit Ende April Proteste gegen Staatschef Pierre Nkurunziza, der für eine dritte Amtszeit kandidiert. Das ist laut Opposition verfassungswidrig. Ein Putschversuch Mitte Mai war gescheitert. Die Aktie des Reisekonzerns Kuoni ist an der Schweizer Börse unter Druck geraten. Zeitweise lag der Titel über 10% im Minus. Am Morgen hatte Kuoni bekannt gegeben, dass die Buchungszahlen stark zurückgingen. Der starke Franken werde sich, Zitat, signifikant negativ auf das Konzernergebnis auswirken. Der Ausbau des Bahnhofs Bern wird konkret. Die SBB und der RBS, der Regionalverkehr Bern-Solothurn, reichen nächste Woche beim Bund ihre Pläne ein. Erstens für einen neuen RBS-Tiefbahnhof mit 4 Gleisen. Zweitens für eine neue Unterführung mit Ausgängen zum Bubenbergplatz und zur Lenggasse. Die Kosten für den geplanten Ausbau belaufen sich laut Kanton auf insgesamt 870 Millionen Franken. Der Eschenbestand in der Schweiz ist wegen Pilzbefalls bedroht. Fachleute des Bundes und der Kantone warnen, der Pilz breite sich immer weiter aus. Es gebe derzeit keine effiziente Maßnahme, um den Schädling zu bekämpfen. Bei befallenen Eschen sterben unter anderem Teile der Rinde ab. Der Baum erhält zu wenig Nährstoffe, welkt und stirbt ab. Die Esche ist in der Schweiz neben der Buche die zweithäufigste Laubholzbaumart. Das Wetter. Heute scheint beidseits der Alpen häufig die Sonne. In den Bergen entstehen am Nachmittag Schauer und Gewitter bei 26 Grad im Norden und im Süden. Morgen ist es mit Föhn im Osten länger sonnig, im Süden hat es viele Wolken.
12.39 Uhr, Rendezvous, so geht es bei uns weiter. Der Nachrichtendienst soll unter eine unabhängige Aufsicht gestellt werden. Richtig so, sagt Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Markus Schäfer.
Wenn man dem Nachrichtendienst so weitreichende Kompetenzen gibt, dass er bei der Wahrnehmung dieser Kompetenzen durch eine externe, unabhängige Aufsichtsbehörde intensiv überwacht wird.
Dann ein alter Abhörskandal schüttelt Polen durch. Drei Minister müssen gehen. Wir fragen unseren Korrespondenten, ob das die Lösung ist. Und Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, allseits für ihre Kompetenz geschätzt und doch von links bis rechts kritisiert. Sie selber nimmt's gelassen.
Ich meine, dass die Diskussionen nach wie vor zwar gelegentlich etwas heftiger, aber durchaus anständig sind.
Ein Porträt. Wie viel Überwachung verträgt ein Land? Das Thema ist brisant, das zeigt auch das jüngste Beispiel aus Genf. Wie viel Überwachung verträgt oder braucht unser Land? Diese Frage hatte heute auch der Ständerat zu klären. Oder genauer, wie viele Kompetenzen der Nachrichtendienst künftig erhalten soll. Soll er auch Datenkabel anzapfen dürfen, Telefone abhören, Privaträume verwanzen und in Computer eindringen? Ja, fand der Nationalrat vor 2 Monaten. Grundsätzlich ja, sagt auch der Ständerat. Allerdings will seine vorberatende Kommission dabei eine deutlich schärfere Aufsicht über den Geheimdienst. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
Seit fast 30 Jahren sitzt der St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner im Parlament. Als Politdinosaurier wird er hier und da verspottet. Er war schon im Amt, als die Fischen-Affäre vor 25 Jahren aufflog. Und genau mit dieser Erfahrung, so Rechsteiner, warne er heute vor dem neuen Nachrichtendienstgesetz.
Es sollen nämlich die zentralen Prinzipien über Bord geworfen werden, die bisher in der Schweiz für die zivilen Nachrichtendienste gegolten haben.
Denn neu soll der Nachrichtendienst präventiv, also zur Verhinderung von Straftaten, verschiedenste Möglichkeiten zur Überwachung haben. Von der heimlichen Hausdurchsuchung bis zum Anzapfen von Datenkabeln. Und das sei auch nötig, mahnt etwa FDP-Ständerat Joachim Eder, denn die Sicherheitslage habe sich seit der Fischen-Affäre verändert. Terroristen oder Cyberangriffe bedrohten die Schweiz. Für diese Gefahren müsse man dem Nachrichtendienst die Mittel geben.
Tun wir dies nicht, obwohl wir die Bedrohungsszenarien kennen, kommt dies aus meiner Überzeugung gerade zu einer Einladung an die Terroristinnen und Terroristen gleich.
Und Verteidigungsminister Ueli Mauro nimmt den Faden von Politurgestein Paul Rechsteiner auf. Mit dem neuen Gesetz habe der Bundesrat eben seine Lehren aus der Fischen-Affäre gezogen.
Es ist also nicht hier einfach so, wie ich das oft lese, dass in Zukunft auch der unbescholtene Bürger mit Wanzen im Schlafzimmer rechnen muss. Das Gegenteil ist der Fall.
Zu solchen Mitteln solle der Nachrichtendienst nur in 10 bis 12 Fällen pro Jahr greifen. Und auch das nur, wenn unter anderem 3 Bundesräte einverstanden sind. Der Ständerat folgt diesen Grundsatzargumenten und tritt mit nur 2 Gegenstimmen von der SP auf die Debatte ein. Auch für die umstrittene Kabelaufklärung spricht sich der Ständerat deutlich gegen nur 6 Nein-Stimmen aus. Also, dass der Geheimdienst Datenleitungen anzapfen kann. Trotz der Warnung von SP-Ständerätin Anita Fetz.
Wir öffnen hier schlicht ein gewaltiges Scheunentor der Überwachung.
Worauf SVP-Ständerat Alex Kuprecht kontert.
Es handelt sich eben hier gerade nicht um eine Massenüberwachung.
Denn auch für die Kabelaufklärung braucht der Nachrichtendienst das Einverständnis unter anderem von 3 Bundesräten. Nach dem Jahr zur Kabelaufklärung ist der Ständerat nun allerdings daran, die Zügel des Geheimdienstes etwas stärker zu straffen. Zum Beispiel für den Fall, wo der Nachrichtendienst in Computernetzwerke im Ausland eindringt, von denen Gefahr ausgeht. Diese Form der Überwachung soll ebenso unter anderem von 3 Bundesräten genehmigt werden, wie etwa die Verwanzung von Wohnungen. Zusätzlich berät der Ständerat über eine deutlich schärfere Aufsicht des Nachrichtendienstes. Ein entsprechender Vorschlag der vorberatenden Sicherheitskommission liegt vor, für den sich auch Verteidigungsminister Ueli Mauro ausspricht. Die Debatte läuft.
Gaudenz Wacker über den Stand der Beratungen im Ständerat. Jetzt geht es also noch um eine zusätzliche, selbstständige und unabhängige Aufsicht, welche kontrollieren soll, ob sich der Nachrichtendienst auch an die Spielregeln hält. Frage an Markus Schäfer, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Basel. Er selber sitzt in einer Kommission, die den Basler Staatsschutz kontrolliert. Ist das, was der Ständerat anstrebt, eine gute Lösung?
Ich würde diese Lösung sehr unterstützen. Es ist sehr wichtig, wenn man dem Nachrichtendienst so weitreichende Kompetenzen gibt, dass er bei der Wahrnehmung dieser Kompetenzen durch eine externe, unabhängige Aufsichtsbehörde intensiv überwacht wird.
Nun wird der Nachrichtendienst ja heute bereits kontrolliert. Neu hätten wir dann eben diese unabhängige Kontrollinstanz, dann die Parlamentarische Aufsichtskommission, die bereits bestehende unabhängige Kontrollinstanz für die Funkaufklärung und den Bundesrat. Vier Kontrollorgane. Ist denn mehr in diesem Fall auch besser?
Man muss nicht unbedingt mehr machen. Man kann die unabhängige Kontrollinstanz, die UKI, die heute schon besteht, durchaus mit dieser neuen Aufsichtsbehörde zusammenlegen. Es braucht nicht zwei entsprechende Aufsichtsorgane. Man wird sich Gedanken machen müssen, ob man die bisherige interne Aufsicht so weiter behalten soll. Was wichtig ist, ist, dass es eine externe Aufsicht gibt und dann natürlich die parlamentarische Oberaufsicht durch die Geschäftsprüfungsdelegation.
Also das heißt, diese kontrolliert dann sozusagen die Kontrollaufsicht?
Die parlamentarische Oberaufsicht hat eine andere Flughöhe als die Aufsicht. Die muss sich über die größeren Richtungen Gewissheit verschaffen und nicht im Detail die Einzelfälle nachkontrollieren. Das ist eine Unterscheidung Oberaufsicht und Aufsicht, die sich durchaus eingebürgert hat.
Stichwort Unabhängigkeit. Die neue Aufsichtsbehörde soll eben unabhängig sein, ist administrativ aber dem VBS unterstellt, wie ja auch der Nachrichtendienst selbst. Ist da Unabhängigkeit möglich?
Eine administrative Anbindung an das VBS muss die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigen. Viel wichtiger ist, wer den Vorschlag für die Aufsichtsleute machen kann und wer diese wählt. Das Vorschlagsrecht darf sicher nicht beim VBS liegen und die Wahl sicher auch nicht beim VBS.
Und wer müsste denn Ihrer Meinung nach in einem solchen Gremium vertreten sein?
Das Gremium muss vielfältig zusammengesetzt sein. Es müssen Insider aus dem Nachrichtendienst drin sitzen, die genau wissen, wie die Mechanik intern funktioniert. Es müssen externe Fachleute sein, die keinen direkten Bezug zum Nachrichtendienst haben, damit sie mit einer Außensicht auf die Probleme kommen können. Es braucht Informatikexperten, die in der Lage sind, die hochkomplexen Datenbanken des Nachrichtendienstes selbstständig zu durchforsten. Es braucht eine vielfältige Aufsichtskommission.
Sagt Markus Schäfer, er ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Basel. Kaum ein Bundesrat, eine Bundesrätin ist in der laufenden Sommersession so gefordert wie Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Rechnung, Voranschlag, der Finanzausgleich zwischen den Kantonen, das sind nur ein paar Geschäfte aus dem Finanzdepartement, die das Parlament in diesen Tagen wälzt. Evelyn Wittmer-Schlumpf würde die Arbeit an sich nicht ausgehen, fragt sich aber, ob sie im Dezember wiedergewählt wird. Elisabeth Pestalozzi mit einem Porträt.
Kaum ein Tag vergeht, an dem Evelyn Wittmer-Schlumpf nicht mit schnellen Schritten auf flachen Sohlen ins Bundeshaus eilt, einen dicken Aktenstapel fest an die Brust gedrückt. Die Liste der Finanzgeschäfte, die das Parlament in diesen Wochen berät, ist lang. Auch der Bundesrat wählt zahlreiche heikle Dossiers aus Wittmer-Schlumpfs Departement, vom automatischen Informationsaustausch mit dem Ausland bis zur großen Unternehmenssteuerreform 3 im Inland. Das stört die freundliche, manchmal etwas spröde 59-Jährige nicht im geringsten. Sie liebt nationale und internationale Dossiers.
Ich mache beides gern und am liebsten beides zusammen.
Und am allerliebsten hat es die Zähbündnerin, die von Politikern quer durch alle Parteien für ihre Dossierkenntnisse gelobt wird, wenn es so richtig kompliziert wird.
Ja. Es ist spannend, oder? Es ist auch immer wieder ein Abwägen, mit welchen Vorschlägen kann man Mehrheiten finden, wie kann man jetzt gerade in der Unternehmenssteuerreform 3, wie kann man ein Paket schnüren, das einigermaßen im Gleichgewicht ist, und zwar für die unterschiedlichsten Vorstellungen, die man haben kann.
Doch auf Anhieb Mehrheiten finden ist für die Finanzministerin in letzter Zeit schwierig geworden. Ihre Wahl zur Bundesrätin ist lange her. Stehende Ovationen wie 2007, als das Parlament die damalige Bündner SVP-Regierungsrätin überraschend zur Nachfolgerin des abgewählten Christoph Blocher machte, gehören der Vergangenheit an. Zum ersten Mal in ihrer Amtszeit schreibt der Bundeshaushalt rote Zahlen. Im Budget fürs nächste Jahr muss sie über 1 Milliarde einsparen. Das Parlament aber zeigt sich äußerst ausgabefreudig, was Widmer-Schlumpfs Ton zuweilen verschärft, wie neulich, als der Nationalrat Steuerprivilegien für Schnapsbrenner verlangte.
Geschätzte Damen und Herren, ich denke, wir haben uns in dieser Schnapsdiskussion gehörig verrannt.
Doch für die Bundesrätin gehören solche Diskussionen zu ihrer Arbeit. Genauso wie ihre Art, große Veränderungen der Öffentlichkeit mit kleinen Bemerkungen über längere Zeit schmackhaft zu machen. Die Einführung des automatischen Informationsaustauschs ist ein typisches Beispiel. Seit Jahren spricht Widmer-Schlumpf darüber, jetzt ist die Vorlage bereit fürs Parlament. Diese Strategie gefällt nicht allen. FDP-Parteipräsident Philipp Müller.
Jetzt ist es entscheidend, dass man eben solche Dinge nicht so früh lanciert und alle anderen Finanzplätze lachen sich ins Fäustchen, weil die Schweiz sich da selber ins Knie schießt.
Im Gegenteil moniert der Parteipräsident der SP, Christian Löwra. Die Finanzministerin sei gerade in solchen Fragen oft zu zögerlich. Sonst würde sie das Bankgeheimnis im Inland nicht noch immer verteidigen.
Hier gibt sich aber sehr vorsichtig und scheint nicht den notwendigen Elan zu entwickeln zu können, um die Bürgerlichen mit sich zu ziehen.
Den Linken ist sie zu bürgerlich, den Bürgerlichen zu links. Und wie schätzt sich BDP-Frau Widmer-Schlumpf selber ein?
Ja, ich bin mich selbst und ich mache zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zuletzt mit dem Bundesrat die Finanzpolitik für die Schweiz im Moment.
Doch die große Frage, die Bundesbern in diesem Wahljahr umtreibt, ist, wie lange dauert dieser Moment noch? Niemand zweifelt an der Kompetenz der Bundesrätin. Doch selbst für Pirmin Bischoff, Finanzpolitiker der CVP, der Partei, die der BDP am nächsten steht, ist ihr Verbleib in der Landesregierung fraglich, sollte ihre Partei im Herbst verlieren.
Da wird sicher mitentscheidend sein, wie ihre Partei abschneidet.
Bleibt Widmer-Schlumpf nach den Parlamentswahlen, droht ihr bei den Bundesratswahlen im Dezember die Abwahl. SVP-Nationalrat Pirmin Schwander, Präsident der Finanzdelegation, macht deutlich.
Für mich ist klar, dass es 2 SVP-Bundesräte geben muss.
Und dies wohl auf Kosten der BDP. Und was sagt Evelyn Widmer-Schlumpf zu ihrer Zukunft? Nach wie vor nicht viel. Sicher warte sie den Ausgang der Wahlen ab.
Wie sich das dann auf mein Verhalten auswirkt, die werde ich dann im Herbst entscheiden.
Bis dahin wird man die Bundesrätin wohl noch oft mit Bergen von Papier im Bundeshaus ein- und ausgehen sehen.
Elisabeth Pestalozzi über die ungewisse Zukunft von Evelyn Widmer-Schlumpf. In 8 Minuten ist es 1. Ein politischer Skandal holt in Polen mehrere Minister ein. Ein Blogger hat Ermittlungsakten zu einer Abhöraffäre ins Netz gestellt und damit eine gewaltige Welle ausgelöst. Regierungschefin Eva Kovac hat gestern Abend mehrere Minister entlassen, welche in die Affäre verstrickt sind. Urs Bruderer, worum geht es genau in dieser Affäre?
Ja, es geht eigentlich um einen Skandal, der vor ziemlich genau 1 Jahr platzte. Damals gelangten Aufnahmen von Gesprächen an die Öffentlichkeit, die hohe Politiker in einem Luxusrestaurant in Warschau geführt hatten. Diese Gespräche wurden illegal aufgezeichnet und sie enthielten eigentlich keine Hinweise auf Korruption oder schwere Delikte dieser Politiker. Aber sie zeigten, dass diese Politiker einerseits ziemlich arrogant waren, dass sie einen Hang zum Luxus hatten und dass sie dennoch in diesem Luxusrestaurant sehr, sehr vulgär reden konnten. Also nicht wirklich ein schwerer Skandal, aber doch etwas, was die polnische Öffentlichkeit in Schock versetzte.
Daran hat sich jetzt offenbar etwas geändert. Was ist denn nun Neues an die Öffentlichkeit gelangt?
Das wissen wir noch gar nicht genau. Der Skandal ist, wie gesagt, 1 Jahr alt und die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Sie ermittelt weniger wegen der Gespräche. Die heiße Frage wäre eigentlich, wer steht hinter der Veröffentlichung? Wer sind die Hintermänner, die diese Gespräche aufzeichnen ließen? Da in dieser Frage tappen wir nach wie vor im Dunkeln und das bleibt auch so. Hinzugekommen sind heute offenbar 1000 Seiten an Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, die ein windiger Geschäftsmann und politischer Agitator via Facebook veröffentlicht hat. Was in diesen 1000 Seiten drin steht, kann ich Ihnen nicht sagen und das wird derzeit in Polen auch noch nicht diskutiert.
Wenn nun dieser Abhörskandal gar nicht neu ist, warum jetzt die heftige Reaktion von Regierungschefin Kopacz?
Das ist eine gute Frage. Die eine Möglichkeit ist, sie weiß, dass da noch etwas kommt, dass da noch mehr kommt. Wahrscheinlich erscheint mir derzeit, sie weiß, dass dieses Thema für ihre Regierung und ihre Partei lebensgefährlich ist. Obwohl, wie gesagt, es eigentlich kein gewichtiger Skandal ist, hat sich im letzten Jahr gezeigt, dass es doch unheimlich viel Schaden angerichtet hat, das Licht, das diese ganze Geschichte auf die Politiker geworfen hat. Und es ist weniger die Frage, wer steht dahinter. Man könnte auch diskutieren, warum wurden diese Gespräche veröffentlicht? Es gibt Spekulationen, dass da Geschäftsleute dahinter stehen, dass es ein entgleister Erpressungsversuch sein könnte, dass es ausländische Geheimdienste sind. Nein, das ist nicht, was bleibt. Was bleibt, ist das schlechte Licht, das es auf die Politiker wirft. Darum diese Hauruck-Aktion, die verständlich ist, zumal ihre Partei erst kürzlich die Präsidentschaftswahl überraschend verloren hat und jetzt laut Umfragen auch noch die Parlamentswahl im Herbst verlieren könnte.
Kann sich die Regierungschefin denn mit ihrer Offensivstrategie über die Runden retten?
Das ist unsicher, zweifelhaft vielleicht sogar. Viele Kommentatoren in Polen begrüßen zwar diesen Schritt, sie sagen jetzt aber auch, er komme zu spät und man hätte schon vor einem Jahr so reagieren müssen. Manche Kommentatoren sagen auch, Kopacz habe eigentlich nur noch schlechte Optionen gehabt. Also das jetzt machen ist schlecht, aber nichts machen wäre vielleicht noch schlechter gewesen. Ob sie das Ruder tatsächlich noch herumreißen kann, das hängt natürlich auch davon ab, mit wem sie jetzt die freien Posten neu besetzt. Ob sie gute, unverbrauchte, junge Spitzenpolitiker hervorzaubern kann. Sie hören es, da schwingt ein bisschen Skepsis mit. Es gibt auch Kommentatoren, die sagen bereits, das könnte der Anfang vom Ende der Bürgerplattform sein, dieser Partei, die Polen die letzten 8 Jahre maßgeblich geprägt hat. Das ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber es sind schon sehr, sehr harte Zeiten für die Bürgerplattform und für die Regierung von Ministerpräsidentin Kopacz.
Informationen und Einschätzungen von Osteuropa-Korrespondent Urs Bruderer. Wer am Bahnhof Bern ein-, aus- oder umsteigen muss, der weiß, es ist eng auf den Perrons in den Unterführungen und Passagen. Um durchzukommen, braucht es manchmal spitze Ellbogen. Eine 250.000 Menschen drängt sich täglich durch den zweitgrößten Bahnhof der Schweiz. Seit 10 Jahren plant Bern deshalb, den Bahnhof auszubauen. Nun sind die Weichen gestellt. Brigitte Mader berichtet.
Als erstes wächst der Bahnhof Bern in die Tiefe. Fast 20 Meter unter den SBB-Gleisen entsteht ein neuer Tiefbahnhof mit 4 Gleisen. Nicht für die SBB, sondern exklusiv für den RBS, den Regionalverkehr Bern-Solothurn, eine Schmalspurbahn. Gut 500 Millionen Franken werden da verbaut. Kritiker sprechen von einer, Zitat, «Luxuslösung für ein Regionalbähnchen». Berns Verkehrsdirektorin Barbara Ecker entgegnet.
Der RBS ist ein wichtiger Pfeiler der Berner S-Bahn. Und die Berner S-Bahn ist eine der grössten der Schweiz. Also von dem her ist das kein einfaches Regionalbähnchen.
Über 60'000 Leute pendeln täglich mit den RBS-Zügen zwischen Bern und der Agglomeration. Gebaut worden war der RBS-Bahnhof einst für 4-mal weniger Personen. Der Leidensdruck sei groß, sagt RBS-Direktor Fabian Schmid.
Wir haben dort, betrachtet man die Fläche, eigentlich den dichtesten Verkehr von den Anzahl Zügen her, aber auch die Anzahl der Fahrgäste, die dort ein- und aussteigen. Das ist jetzt sehr dringend, dass man dort zuerst startet.
Auch die SBB werden ihre Gleisanlagen erweitern. 4 neue Gleise sind geplant neben der bestehenden Perronanlage, aber erst in einem zweiten Schritt. Priorität hat ein neuer Hauptzugang zum Bahnhof Bern. Er soll die Pendlerströme besser verteilen. Für Philippe Goderon, Leiter Infrastruktur bei der SBB, stimmt diese Priorisierung.
Wir bauen nur, wenn es notwendig ist, zum richtigen Zeitpunkt. Und hier in Bern brauchen wir primär jetzt Platz für die Kundinnen und Kunden, für den Zugang zu den Zügen, für dann in die Stadt zu gehen und so weiter und so fort.
Neue Zugänge, ein neuer unterirdischer Bahnhof für den Regionalverkehr. Zunächst profitiert also die Agglomeration Bern. Der größte Teil des 850-Millionen-Projekts, rund 2 Drittel, bezahlt aber der Bund. Das Parlament hat im letzten Herbst die Finanzierung bereits bewilligt. Barbara Ecker, Berns Verkehrsdirektorin, sagt dazu:
Ein funktionierender Bahnhof Bern, von dem profitieren alle Leute. Es ist nicht nur die Agglomeration Bern, die profitiert, es ist eigentlich die ganze Schweiz.
Zunächst wird der Bahnhof Bern aber zur Grossbaustelle, ab 2017. 2025 soll dann der erste Ausbauschritt fertig sein.
Brigitte Mader. Für die Berner Regierungsrätin Barbara Egger ist der neue Bahnhof also ein Projekt für die ganze Schweiz. Warum? Das besprechen wir gleich mit ihr. Sie ist unser Gast im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4 nach den Schlagzeilen, heute mit Bettina Studer.
In einem Luxushotel in Genf sind offenbar Gespräche zum iranischen Atomprogramm abgehört worden. Es sei ein Strafverfahren gegen Unbekannt eröffnet worden, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft, wegen des Verdachts des politischen Nachrichtendienstes. Der Ständerat hat dem Nachrichtendienstgesetz grundsätzlich zugestimmt. Es erlaubt dem Nachrichtendienst, Telefone abzuhören, Abhörgeräte anzubringen und in Computer einzudringen. Die Aktie des Reisekonzerns Kuoni ist an der Schweizer Börse unter Druck geraten. Zeitweise lag der Titel über 10% im Minus. Dies nachdem Kuoni mitgeteilt hatte, die Buchungszahlen gingen wegen des starken Frankens stark zurück.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.